ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Stefan Auschwart im Studio. Dass die Infrastruktur in Berlin zum Teil sehr alt und überlastet ist, das erleben wir in letzter Zeit immer häufiger. Aktuell sehen wir es gerade in der Neuköllner Sonnenallee. Da ist am Morgen ein rund 100 Jahre altes Wasserrohr geplatzt. Ergebnis: Land unter. Und die Folgen sind enorm, wie rbb24-Reporter Hendrik Schröder vor Ort erlebte.
Mit 40 Zentimetern Durchmesser war die betroffene Wasserleitung für Berliner Verhältnisse nur eine mittelgroße. Aber das Leck an der Leitung reichte, um die Sonnenallee für Stunden unter Wasser zu setzen und an der Ecke Braunschweiger Straße-Sonnenallee eine Menge Erdreich wegzuspülen, sagt Stefan Natz, Sprecher der Berliner Wasserbetriebe.
Es hat hier an der Ecke zur Sonnenallee einen ordentlichen Trichter ausgespült von, ich würde mal sagen, knapp 5 Meter Durchmesser.
Das Wasser lief zudem in etliche Keller und unter die Straße. Mindestens 50 Anwohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Einige von ihnen kamen in bereitgestellten BVG-Bussen unter. So wie Claudia, die am Morgen derart schnell ihre Wohnung verlassen musste, dass sie sich nicht mal Socken angezogen hatte.
Ich habe heute Morgen einen Schlag gehört, wie wenn es so ein Knall halt, ein starker Knall, ne? Und da hat man nichts weiter dabei gedacht und ein paar Minuten später hat es dann geklopft an der Tür, aber ziemlich stark. Da war die Polizei davor und hat gesagt, wir müssen sofort aus der Wohnung raus. Wasserrohrbruch, man musste sofort raus, aber sofort.
Zwar konnte das Leck an dem über 100 Jahre alten Rohr relativ schnell geflickt werden, trotzdem war bis dahin derart viel Wasser ausgetreten, dass in vielen anliegenden Häusern Strom, Gas und Wasserversorgung abgestellt werden mussten. Eine besondere Herausforderung war das direkt am Leck gelegene Eckhaus. Dort waren Teile des Fundaments freigespült worden, sodass Statiker anrücken mussten, weil das Haus zwischenzeitlich als einsturzgefährdet galt. Mittlerweile gaben die Statiker zwar vorerst Entwarnung, dennoch bleibt das Haus bis auf Weiteres gesperrt. Die Arbeiten rund um das Leck werden sich ebenfalls noch eine Weile hinziehen, sagt Wasserbetriebesprecher Natz.
Wir haben uns jetzt entschieden, dieses Wasserrohr mindestens auf einer Länge von 40 Metern auszuwechseln. Vielleicht erweitern wir diesen Auswechselplan nochmal auf eine Länge von 80 Metern, alles in der Braunschweiger Straße.
Dies könne Tage oder Wochen dauern. Die Sonnenallee bleibt unterdessen in Richtung Treptow bzw. stadtauswärts weiter gesperrt, Busse werden umgeleitet. Insgesamt liegen in Berlin fast 8000 Kilometer Wasserrohre unter der Erde, viele davon noch aus der Kaiserzeit.
Jetzt muss also in der Sonnenallee eines dieser uralten Rohre zum Teil getauscht werden. Das wird dauern. Hendrik Schröder berichtete. Eine bezahlbare Wohnung in Berlin finden, das ist eine wahre Herausforderung. Der Leerstand bewegt sich im Promillebereich, der Neubau erreicht die selbstgesetzten Ziele nicht und gleichzeitig kommen immer mehr Menschen nach Berlin. Das alles sorgt dafür, dass die Angebotsmieten immer weiter steigen. Der Berliner Mieterverein hat dazu eine Studie in Auftrag gegeben. Unser Landespolitikreporter Thorsten Gabriel war bei der Präsentation der Ergebnisse dabei.
Eigentlich ist das eine gute Nachricht. Die Einkommen in Berlin sind in den vergangenen Jahren tatsächlich gestiegen. Doch um sich auf dem Wohnungsmarkt mit neuem Wohnraum zu versorgen, dafür reicht es bei vielen trotzdem nicht, sagt Ulrike Hamann-Onnertz, die Geschäftsführerin des Berliner Mietervereins.
Bei den derzeitigen Angebotsmieten findet man mit den durchschnittlichen Einkommen keine Wohnung. Dazu kommt, dass ein Drittel der Berliner Haushalte schon überlastet ist und sich die Mieten überhaupt nicht mehr leisten kann, nämlich 46% seines Einkommens für die Mieten zahlt.
Das ist eine wichtige Zahl aus der Analyse, die die Forschungsgesellschaft ASUM im Auftrag des Mietervereins erstellt hat. Zu jenen Haushalten, bei denen fast die Hälfte des Nettoeinkommens für die Miete draufgeht, zählen vor allem kleine und sehr große Haushalte. Sie überschreiten mit ihren Mietausgaben deutlich die Deckelung, die beispielsweise der Senat bei den landeseigenen Wohnungen gezogen hat. Dort gilt, Haushalte sollen nicht mehr als 27% ihres Einkommens für die Netto-Kaltmiete ausgeben müssen. Die Studie hat außerdem untersucht, wer in Berlin Anrecht auf einen Wohnberechtigungsschein, WBS, und damit auf eine Sozialwohnung hat. Mehr als 60% der Haushalte sind es. Ihre Zahl hatte sich zuletzt erhöht, weil der Senat die Grenzen ausgeweitet hat und nun auch Menschen mit mittleren Einkommen einbezogen sind. Das sieht der Mieterverein kritisch, denn nun konkurrierten noch mehr Menschen um Sozialwohnungen, von denen es viel zu wenige gäbe. Eine Gruppe, die davon besonders betroffen sei, seien Rentnerinnen und Rentner, sagt Michael Heffelinger von der Forschungsgesellschaft ASUM. Sie seien wegen ihrer niedrigen Renten oft auch WBS-berechtigt.
Die sind natürlich zum Teil im Bestand mit Altmietverträgen aktuell versorgt. Aber die Situation in solchen Altbauwohnungen, wie wir sie in Berlin häufig haben, die sind ja keine barrieregerechten Zustände. Die heißt, die müssen im letzten Abschnitt ihres Lebens, müssen die sich sehr häufig nochmal bewegen. Und dann begegnen Sie einem Wohnungsmarkt mit dieser Rente.
Das Fazit für den Mieterverein lautet, der vielbeschworene Neubau allein reicht nicht, um das Wohnen für die meisten Haushalte in Berlin bezahlbar zu halten.
Es bleibt also eng auf dem Berliner Mietwohnungsmarkt, es berichtete Thorsten Gabriel. Es ist eng, auch in der Flüchtlingsgroßunterkunft am alten Flughafen Tegel, verdammt eng. Und das sorgt immer wieder für Probleme. Ungeziefer und Krankheiten breiten sich aus. Dazu Aggressionen wegen der Enge. Alles höchst schwierig. 4.600 Menschen leben derzeit in den Zelten auf dem früheren Rollfeld. 2.000 Plätze sind aktuell frei. Nun soll es Verbesserungen geben. Was geplant ist, fasst Landespolitikreporterin Sabine Müller zusammen.
Die Leiterin des Ankunftszentrums Cleopatra Tümmler vom Deutschen Roten Kreuz beschreibt den Handlungsbedarf so.
Wir müssen die Umstände den Realitäten anpassen.
Heißt, weil die Menschen hier viel länger bleiben als eigentlich gedacht, muss das Zentrum besser werden. Schönere Aufenthaltsbereiche, mehr ruhige Zonen und vor allem weniger Enge in den Schlafquartieren. Eine der 16 Hallen wird gerade so umgebaut, dass in den einzelnen Schlafabteilen nicht mehr 14 Betten stehen, sondern 10 oder 8. Damit gäbe es dann zum Beispiel Platz für Sitzecken und wenigstens ein bisschen mehr Privatsphäre. Ende Juni könnte die Halle fertig sein und etwa 250 Menschen einziehen. Das wäre es dann aber wohl auch erstmal, sagt der Präsident des Landesamts Marc Seibert.
Die Platzsituation heute gibt es nicht her, alle Hallen mit so einer leichteren Belegung umzubauen. Das ist leider auch die traurige Wahrheit.
Denn würden alle Hallen weniger beengt umgebaut, würden auf einen Schlag 2500 Betten wegfallen, rechnet Seibert vor. Und für neu ankommende Flüchtlinge gäbe es keine Plätze mehr. Weitere Umbauten sind nach Seiberts Angaben deshalb erst dann möglich, wenn es außerhalb von Tegel in der Stadt mehr Geflüchtetenunterkünfte gibt. Deshalb appellierte er an die 12 Bezirke, weitere Flächen zur Verfügung zu stellen. Zeitnah verbessern soll sich die Lage der rund 900 Kinder im Ankunftszentrum. Ab Anfang Juni soll es für jedes einen Schulplatz geben.
Mehr Platz in der Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Tegel, es berichtete Sabine Müller. Nach Brandenburg und da in den Wald und zu den Jägern. Die müssen sich an Regeln halten, die vom Umweltministerium erlassen werden. Minister Axel Vogel will diese Regeln verändern. Mehr Tierschutz ist das Ziel. Klingt wie ein Widerspruch bei der Jagd, doch es geht um die Pflege des Wildtierbestandes und um das Vermeiden von unnötigem Leid. Die Reform der Jagdverordnung hat nun aber einen Streit im Landtag ausgelöst. Vielen gehen die Pläne des Ministers zu weit, besonders wegen der neuen Schonzeiten für das Rehwild. Landespolitik-Reporterin Amelie Ernst hat sich umgehört im Landtag.
Ursprünglich hatte Vogel eine umfassende Reform des Jagdgesetzes geplant. Damit war er jedoch am Widerstand von Jagdlobby und Koalitionspartnern gescheitert. Nun wollte Vogel mit einer Jagddurchführungsverordnung für mehr Tierschutz sorgen. Totschlagfallen sollten damit nicht mehr erlaubt sein. Außerdem sollten Bisam und Nutria nicht mehr bejagt werden dürfen. Auch die Jagdzeiten für Rehe und Hirsche sollten verändert werden, um eine Verjüngung des Waldes zu beschleunigen. In Kraft treten sollte die neue Verordnung am 1. Juni. Wenn Vogel nicht dazu bereit sein sollte, das Inkrafttreten der Verordnung abzusagen, dann müsse Ministerpräsident Dietmar Woidke von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch machen und ihn dazu anweisen, so CDU-Fraktionschef Jan Redmann. Vogel habe sich im Vorfeld nicht ausreichend mit Verbänden wie dem Landesjagdverband und dem Forum Natur in Verbindung gesetzt. Außerdem habe der grüne Minister Teile der Koalition bei der Erarbeitung der neuen Jagdregeln übergangen.
Wir erleben hier gerade eine Politik, die sich richtet gegen den ländlichen Raum, die sich vor allen Dingen richtet gegen diejenigen, die Kenntnis haben von der fachlichen Praxis und die vor allen Dingen nicht in der Lage ist, für Vertrauen zu sorgen. Insofern bleibt unsere Forderung, das wieder aufzuheben bzw. nicht in Kraft zu setzen. Und sollte dem nicht nachgekommen werden, dann werden wir innerhalb der ersten 100 Tage nach unserer neuen Regierungsbeteiligung dafür sorgen, dass diese Verordnung wieder außer Kraft kommt.
An der Seite der CDU erneuerte Landesjagdverbandspräsident Dirk Henner-Wellershoff seine Forderung nach einem Rücktritt Vogels bzw. dessen Abberufung Berufung. Die neue Jagddurchführungsverordnung bezeichnete er als Rache an den Jägern, weil diese sich gegen das geplante Jagdgesetz gestellt hätten.
Im Wesentlichen geht es um die Rehbockjagd. Wenn ich da eine Schonzeit verordne, heißt das für unsere Jäger, dass sie dann tatsächlich eine wirklich interessanten Jagdart vollkommen gestrichen bekommen.
All das klingt bei Umweltminister Axel Vogel ganz anders. Der Jagdverband und auch die Landnutzer seien rechtzeitig in die Erarbeitung der neuen Verordnung einbezogen worden und viele ihrer Vorschläge seien dort auch mit eingeflossen, so Vogel. Entsprechend überrascht sei er über die Kritik von Wellershoff.
Nein, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil wir ja einen Jagdgesetzentwurf vorgelegt hatten, der auch mit Herrn Wellershoff selber abgestimmt worden war. Von daher verwundert das völlig. Es geht auch überhaupt nicht um Rache, es geht einfach um Sinnhaftigkeit. Auf der einen Seite verlängern wir die Jagd auf Schalenwild bis zum 31. Januar und kommen damit praktisch in den bundesdeutschen Standard hinein. 14 Bundesländer haben das schon. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch die Schonzeit ausweiten, sodass also im Juni und Juli Jagdruhe weitestgehend herrscht und die Tiere sich auch mal erholen können und eben keinen Jagddruck befürchten müssen. Das ist auch übrigens in vielen Bundesländern inzwischen der Fall. Und von daher ist das ein ausgewogenes Paket, was wir da zusammengeschnürt haben. Und wie gesagt, mich wundert, dass derjenige, der mitgewirkt hat, daran sich jetzt nicht mehr erinnern will.
Unterstützung für die neuen Jagdregeln erhält Vogel dagegen vom Ökologischen Jagdverein und vom Naturschutzbund NABU. Dort begrüßt man die veränderten Jagdzeiten und den Fokus auf die Waldverjüngung.
Sie fanden's gut? Dann können Sie den Podcast gleich abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Und der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.